Hans-Jörg, also du hast mich richtig fasziniert, wie du recherchiert hast und uns ein bisschen Einblick gegeben in die Tierwelt. Ich dachte, oh, da muss ich auch wieder mal ein bisschen forschen, das ist ja ganz spannend. Bei vielen habe ich aber gedacht, oh, bin ich froh, schauen wir nicht zu viel von der Tierwelt ab als Eltern. Dass ich nicht einfach ein Ei bin von Millionen von Eiern und per Zufall vielleicht dann eben auf die Welt komme oder nicht. Es geht heute respektvollen Umgang in unserer Familie, die Eltern zu uns, mehr zu den Eltern. Wenn man eine Seelsorgeausbildung macht oder sich ein bisschen weiterbildet im Bereich der Seelsorge, dann kommt man gleich mal so auf das Thema zu sprechen. Hast du eine Kindheit erlebt? Wie hat dein Elternhaus ausgesehen? Wie sieht deine Beziehung aus zu deinen Eltern? Was kannst du mitnehmen? Wo hat es Defizite und so weiter? Vielleicht bist du auch schon mal in einem Gespräch gewesen, in einem Seelsorgegespräch, weil du gespürt hast, da gibt es Sachen in meinem Leben, die bewegen mich, die prägen mich. Zeug, wo vielleicht schon weit zurückliegt. Und ich könnte jetzt fast ein Tausiger verwetten, irgendwann ist die Frage gekommen, gibt es da etwas in deiner Kindheit oder in deiner älteren Beziehung, wo das Defizit könnte erklären, was du jetzt hast? Ja, wir Eltern haben es schwer. Manchmal hat man das Gefühl, ja, wir sind für alles verantwortlich, wo unsere Kinder haben. Oder wir machen die Eltern verantwortlich für das, was in unserem Leben blüht oder eben nicht blüht. Es hat ja schon etwas, das ist ja so, man weiss da, in der Kindheit wird ein Samen gelegt in unser Leben, wo dann eben aufgeht, wo eben wichtig ist. Und eine gute Kindheit ist darum so fundamental entscheidend wichtig für unser Leben. Das ist ja so. Wir werden heute mit einer Aufforderung konfrontiert. Ehr Vater und Mutter. Wie gefällt dir das, deine Eltern zu ehren? Wie war deine Kindheit? Was ist dir geblieben? Wenn du ein gutes Elternhaus hast, wenn du einen liebevollen Vater erlebt hast, eine Mutter, die fürsorglich für dich da war, Eltern, die dich gefördert haben. Ich könnte mir vorstellen, dann fällt dir das ringer, deine Eltern zu ehren. Wenn du aber Sachen vermisst, wenn du merkst, da war kein Vater rum in meinem Leben, oder er hat mich nicht wahrgenommen. Wenn du eine Mutter hast, die keine Zeit gehabt für dich, die sich vielleicht auch nicht können, dir die Liebe ausdrücken, die dir nicht in die Arme genommen hat und gesagt, du bist einzigartig, du bist mein geliebtes Kind, du bist gewollt. Vielleicht springst du in deinem ganzen Leben der Anerkennung von deinen Eltern nach. Hast vielleicht sogar einen Beruf gelernt, um Aufmerksamkeit zu bekommen vom Vater, aber du hast sie nicht bekommen. Ich weiss es nicht. Vielleicht hast du nicht einmal bei deinen Eltern aufwachsen können. Jedes von uns hat seine eigene Geschichte und eine Geschichte mit seinen Eltern. Er, Vater und Mutter. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, was das bedeutet. Wir lesen den Text aus dem Epheser 6. Den Text können wir jetzt aus ganz verschiedener Perspektive lesen oder auch heute hier innen sitzen und zuhören. Ich kann ihn hören als Kind. Ich versetze mich in meine Kinder und lasse ihn so. Ich kann ihn hören als Eltern gegenüber meinen Kindern. Oder ich kann ihn hören als erwachsener Mensch im Hinblick auf meine Eltern-Kind-Beziehung, also auf meine Kindheit. Vielleicht ist es ein Mix davon. Und so ist es mir ergangen, als ich mich mit dem Thema befasst habe. Es ist ein Mix. Einmal sehe ich mich von dieser Seite, einmal mehr von dieser. Ich habe etwas gelernt vom letzten Sonntag, wo ich versucht habe, ganz viel einzupacken. Und es ziemlich lang geworden. Darum habe ich mich jetzt darauf reduziert, auf die ersten drei Verse von unserem Text. als Epheser 6. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Welt lebst. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Der Text ist vor ja langer Zeit geschrieben und damals, vor 2000 Jahren, war der Text viel, viel brisanter noch als heute, in der heutigen Zeit. Wir können uns, glaube ich, fast gar nicht vorstellen, was das Christentum an einer riesigen Gesellschaftsveränderung gebracht hat. Auch gerade im Hinblick aufs Zusammenleben, Hinblick aufs Familienleben, Hinblick, wie man miteinander umgeht, nämlich mit Respekt. Und da nehme ich euch kurz ein bisschen mit ein in die römische Kultur, wie man damals umgegangen ist mit den Kindern. Also, der erste Punkt ist der. Der Vater hat uneingeschränkte Gewalt und Macht über seine Kinder. Der Vater konnte entscheiden, was mit seinen Kindern passiert. Das heisst, er konnte sie in Ketten legen und auf dem Feld als Sklave arbeiten. Der Vater konnte seine Kinder schlagen und prügeln, wie er wollte. Er konnte entscheiden, ob er seine Kinder verkauft als Sklave, ob er sie in ein Bordell schickt. Er konnte entscheiden, die totale juristische Gewalt über seine Kinder. Er konnte sogar den Kindern die Todesstrafe auferlegen und durfte sie selber durchführen. Der Vater durfte also seine eigenen Kinder umbringen und das war sein Recht. Die Gewalt über Kind ist nicht etwa mit Volljährig erlischt, sondern lebenslänglich hat der Vater Macht gehabt über ihre Kind. Das ist so in der Kultur verankert, bei der römischen Kultur. In der Praxis ist es natürlich schon so gewesen, dass nicht jeder römische Vater jetzt ein Barbar gewesen wäre und seine Kinder hier umgegeiselt hat. Das ist sicher nicht überall so der Fall gewesen. Aber es ist ein Teil von der römischen Kultur. Der zweite Punkt, wie man mit Kindern umgegangen ist, da hat es die Sitte gegeben von der Kinderaussetzung. Wenn also das Kind auf die Welt kommt, hat man das Kind genommen und hat es dem Vater vor die Füße gelegt. Dann hat der Vater entschieden, ob er das Kind annimmt oder nicht. Wenn der Vater sich gebückt hat, das Kind aufgehoben hat, dann hat er sich einverstanden erklärt, jawohl, ich nehme das Kind an, das ist mein Kind, ich ziehe es gross. Wenn der Vater das Kind nicht aufgelesen hat, dann hat man das Kind näher auf einen Marktplatz gelegt und hat es im Schicksal überlassen. Oft war das der Brauch, dass über Nacht Leute gekommen sind, die Kinder geholt haben und die sind Besitzer geworden von diesen Kindern. Sprich, die Kinder waren eigentlich versklavt an die, die sie geholt haben. Die hätten machen mit diesen Kindern, was sie wollen. Als Sklaven aufziehen oder eben in ein Bordell stecken oder einfach alle Grausamkeit. Das ist Kultur, wo der Text reingeschrieben ist. Müsst ihr das vor Augen haben. Der dritte Punkt, wie ist man umgegangen mit kranken Leuten, mit kranken Kindern? Die haben eben fast kein Recht gehabt. Der Philosoph, der Seneca, ein römischer Philosoph, der schreibt in aller Selbstverständlichkeit einen Text. Ich lese den euch vor. Da schreibt er, wilde Tiere werden geschlachtet, tollwütige Hunde erdrosselt, schwächliches Vieh getötet, damit es die übrige Herde nicht erschreckt. Schwache und missgestaltete Kinder werden ertränkt. Das griechisch-römische Umfeld, wo Gemeinde drinnen lebt. Und jetzt versteht sich, glaube ich, vor allem allein, was Christentum aufbaut von der jüdischen Tradition für einen markanten Gegensatz setzt in die Kultur, in der die Gemeinde lebt. Und am Anfang, in Kapitel 5, ist ja der Aufruf Licht und Finsternis. Ihr seid Kind vom Licht, lebt im Licht. Also, wenn man zum Glauben kommt und die christliche Gemeinde, die war aufgefordert, einen totalen anderen Gangart in ihrem Zusammenleben mit ihrer Familie, in ihrem Beruf, mit ihren Mitmenschen anzugehen, als das Brauch war. Ein respektvoller Umgang. Und da drin kommt jetzt der Paulus und gibt dieser Gemeinde ein paar Ratschläge. Wie sehe ich jetzt, wo es Christen werden sollen, umgehen mit ihren Leuten, mit ihrer Familie? Paulus nimmt den Gedanken vom Alten Testament auf. Und somit zeigt er eigentlich nicht die römische Tradition, wie wir mit den Kindern umgehen, gilt, sondern eigentlich die Tradition von Gott, von Jahwe, vom Volk Israel, wie sie mit ihren Kindern umgegangen sind. Und er knüpft hin und zeigt auf, was der Schöpfungsgedanke von Gott ist. Gottes Schöpfungsgedanke, der sagt, wir sind alle gleich viel wert, wenn auch nicht gleichartig. Also gleichwertig, wenn auch nicht gleichartig. Griechen, die Philosophen, die Hochgelobten von heute immer noch, die haben allen Ernstes diskutiert, Gesundheit, ob Frauen eine Seele haben oder nicht. Musst du dir das mal vorstellen. Die griechischen Philosophen haben diskutiert, ob Frauen eine Seele haben oder nicht. Und dann liest man heute den Text über Frauen und man sagt, oh, ist die Bibel frauenfindlich? Nein, die Bibel war geradezu revolutionär gewesen, was die Würde von der Frau, von den Kindern, von den Sklaven anbelangt. Der Paulus kommt und sagt, hey, eine Frau ist ein ganzer Mensch, ein Kind ist ein Mensch, ein würdevoller Mensch, ein Sklave ist ein würdevoller Mensch. Der Paulus stellt uns Menschen auf die gleiche Ebene mit dem Text. Und da kommt es der Galater 3,28 in den Sinn, was heisst, bei Gott gibt es kein Jod, kein Griech, es gibt kein Mann und Frau, sondern wir sind alle vor Gott gleich. Nicht in der Art, aber in der Stellung. Nämlich ein würdevolles Geschöpf von Gott geschaffen, ein Gott gegenüber, wo wir würdevoll sollen behandeln. Ob es ein Kind ist oder jemand Erwachsenes. Und das ist eine ganz andere Tradition, als die Griechen und die Römer gelebt haben. Und das hat die ganze Gesellschaft mit der Zeit auf den Kopf gestellt. Dass wir einander übergeordnet sind, das ist an sich ja nichts Schlechtes. Das hat etwas zu tun mit einer Schöpfungsordnung. Wir sehen das in der Tierwelt, es gibt Rudelbildungen und der Chef vom Rudel schaut, dass es dem Rudel gut geht. Gott hat auch bei den Menschen Leute eingesetzt, die über andere Führung übernehmen. In einer Gemeinde gibt es eine Gemeindeleitung. Es gibt in einem Land eine Regierung, was heisst nach Römer, die sind eingesetzt. Gott hat den Mose eingesetzt über dem Volk Israel. Und so ist auch das System in der Familie, dass die Eltern übergeordnet sind den Kind. Das ist ein natürliches, gutes Prinzip. Das sagt nichts aus über den Wert vom Kind. Aber es heisst etwas aus, dass die Eltern jetzt Aufsichtspflicht haben, fürsorgliche Gewalt für ihre Kinder. Und das ist eigentlich jetzt der Aufruf in dem Text an die Eltern. Sie sollen im Kind den nötigen Lebensraum schaffen, dass sich das Kind in einer guten Art und Weise entwickeln kann und das Leben an die Hand nehmen. Problematisch wird es ja dort, wenn man Macht oder Gewalt, die man hat, eben missbraucht. Also statt, dass wenn man als Eltern den Lebensraum schafft, wenn man als Eltern den Lebensraum einengt, beschneidet und nicht die Fürsichtspflicht übernimmt, dann kommt es zum Machtmissbrauch. Und dort liegt schlussendlich der Hund begraben. In jeder Regierung. Dass wir Leute haben, einen Chef, der über uns steht, der hat ja die Aufgabe, schauen, dass es uns gut geht, dass sich das unter ihm kann entwickeln, entfalten, fördern. Wenn er das nicht macht, ist dann wird das System zum Problem. Also, ihr Eltern, ihr seid Eltern. Ihr habt die Aufgabe, den Kindern vorzustehen, Vorbilder zu sein, den Kindern Rahmen zu schaffen, sie zu erziehen. Das ist das Natürlichste und ist von Gott euch so übergeben. Die Frage ist, wie wir das machen, im guten Sinn. Dass da Machtmissbrauch um ist, das haben wir gehört vorhin, wie das bei den Römern gang und gäbe war. Und das spricht jetzt der Paulus an. Er spricht den Machtmissbrauch an von den Eltern. Darum werden jetzt die Väter angesprochen. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, so nach der Übersetzung von Martin Luther. Oder bringt die Kinder nicht an einen Punkt, wo etwas in ihnen kaputt geht. Der Wilfried Feser, das ist so ein sozialpädagogischer Guru, der hat gesagt, wenn wir unsere Kinder ihrer entwicklungsmässig zustehenden Autonomie beschneiden, dann reizen wir sie zum Zorn. Noch ein bisschen einfacher gesagt, wenn wir sie ihrer Mündigkeit, ihrer Entwicklung von ihrer Mündigkeit beschneiden, dann passiert etwas mit ihnen. Jedes Kind ist auch ein Individuum, ein Wesen, das sich selber entwickeln und entfalten soll. Und wenn ich als Eltern dort in den Kern komme, werde ich übergreiflich, missbräuchlich und greife ein in die Entwicklung des Kindes zum Negativen. Sprich, wenn ich im Kind statt fördern, wenn ich es klein halte, wenn ich ihm wenig Verantwortung übergebe, nicht die Verantwortung, die es braucht. Wenn ich das Kind ungerecht behandle. Überlege mal, was hat dich auf die Palme gebracht als Kind, wenn die Eltern wie mit dir umgegangen sind. Ich könnte mir vorstellen, das ist bei allen ein bisschen ähnlich, oder? Das hat doch mit dem zu tun, wenn sie mir etwas nicht zugetraut haben, wenn sie mich ungerecht behandelt haben, oder mehr beschnitten haben in Punkten, wo ich eigentlich als Kind selber entscheiden könnte. Dann passiert etwas als Kind in einem. Der Bengel, das ist ein Theologe, er sagt dazu, das grösste Übel, das wir unserer Jugend antun können, ist, wenn sie einen gebrochenen Mut haben. Eine Jugend mit einem gebrochenen Mut. Das Leben ist herausfordernd. Und das Leben für unsere Kinder ist voller Herausforderungen. Was brauchen also unsere Kinder? Sie brauchen Unterstützung. Sie brauchen Zuspruch. Sie brauchen auch Ermutigung. Sie brauchen Lob. Ich weiss, früher hat Damino geherrscht, man kann Kinder zu viel loben, dann werden sie stolz und überheblich. Ich glaube, das ist der fertige Blödsinn. Ich glaube, es leiden viel mehr Kinder darunter, dass sie nicht gelobt sind worden, als dass sie zu viel gelobt sind. Oder ist jemand da drin, der ist zu viel gelobt worden in seinem Leben? Das nennt mich jetzt mal schnell Wunder. Ich habe noch nie einen angetroffen. Wir sollen unsere Kinder ermutigen, das Leben anzupacken. Das ist die erste Aufgabe, vielleicht sogar als Eltern. Sie wissen ja oft selber, was sie nicht können, unsere Kinder. Wenn wir dann auch noch kommen und das Nein noch immer sagen. Wir wollen eine mutige Jugend und auch unsere Kirche, wenn wir die Jugend, Kinder ermutigen, etwas auszuprobieren, das Leben anzupacken, Schritte zu tun mit Gott und sich etwas zuzutrauen. Mut ist so etwas Wichtiges in unserem Leben. Auch wenn wir älter werden, wir stehen doch oft vor Entscheidungen. Und an was hängt es oft? Eben den Entscheiden oder nicht? Also nicht entscheiden ist eben auch eine Entscheidung. Oft auch unser Mut, oder? Wenn ich jetzt Leute habe, die mich rundum ermutigen, werde ich fähig, Entscheidungen zu fällen, die vielleicht ein bisschen über mir sind, aber ich gehe Wege, die mich in neue Ebene führen. Das ist ganz spannend als FC-Trainer. Ich nehme mir manchmal so einen kleinen Knirps vor, während einem Spiel, und dann laufe ich dem nach und tue den ermutigen. Und in den meisten Fällen schießt er dann ein Goal. Ohne Witz. Wenn ich merke, wenn einer rumtrödelt, das Gefühl, er sei fehl auf dem Platz, gehe ich zu einem Mann, ich ermutige den, ich rede ihm zu, bis der sein Goal geschossen hat. Und wer würde es nicht machen, würde gar kein Goal schießen, weil er es sich nicht zutraut. Oder habt ihr gestern den Match gesehen, da der russische Trainer, es hat zwar am Schluss auch nichts genützt, aber wie der das ganze Stadion auf, wie sagt man? Ja, peitscht ist jetzt ein bisschen negativ, aber so. Dass sie doch ihrer Mannschaft würde Mut zusprechen. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen. Unsere Eltern sollen uns ermutigen. Wir als Eltern sollen unsere Kinder ermutigen. Der Text sagt uns aber noch mehr aus. Er sagt uns aus, Erziehung ist nicht nur Frauensache. Oft habe ich das so ein bisschen das Gefühl, wenn ich so Familie sehe, dass ich manchmal frage, wo sind denn auch die Männer? Erziehung ist nicht nur Männersache. Frauensache. Ja, das stimmt ja auch. Also, Frauen brauchen wir auch. Aber dann lasst noch zu, das ist gut. Wir Väter sind wichtig und unsere Gesellschaft braucht Väter, unsere Kinder brauchen Väter, die anstehen und zeigen, was eine Vaterschaft ist. Und wie kann ich das als Vater? Wie kann ich als Vater ein guter Vater sein für meine Kinder? Im Epheser 5, ein bisschen zurück, im Vers 18 heisst, wir sind aufgerufen, ein geisterfülltes Leben führen. Und Jesus sagt, der Vater und ich, wir ziehen dich in deinem Leben. Wenn wir also mit dem himmlischen Vater, mit Jesus unterwegs sind und dem Heiligen Geist, kommt der Geist vom himmlischen Vater, der in mir wohnt, Raum einnimmt und ich kann lernen, in einer Vaterschaft ein Leben, das ich sonst nicht könnte. Also wenn ich mit Gott verbunden bin, habe ich ein Vorbild als Vater. Ich kann mich an ihm orientieren. Wie ist denn mein Vater im Himmel? Ein Vater voller Güte. Ein Vater voller Liebe. Ein Vater voller Barmherzigkeit. Ein Vater voller Aufmerksamkeit. Ein Vater voller Kreativität. Einer, der die Aufmerksamkeit, die Kreativität in dir fördert. Will ich lernen, Vater sein für meine Kinder? Wo eben im positiven Sinn die Kinder fördern, bin ich aufgerufen, ganz nah ans Vaterherz Gottes zu gehen. Dort am Vaterherz Gottes werde ich prägt und mein Vaterherz wird prägt, weil ich einen himmlischen Vater habe, der mir zeigt, was Vaterschaft ist, auch wenn ich vielleicht keinen so Vater hatte. Aber Gott prägt mich, dass ich meinen Kind das kann sein und werden, wo er gedacht hat. Aus einem geisterfüllten Leben kann ich ein geisterfüllter Vater sein, der Vorbild ist. Und das ist ja spannend, aber unser Gottesbild tun wir doch oft adaptieren an unserem Vaterbild. Wenn wir jetzt lesen in der Bibel vom himmlischen Vater, stellen wir mal vor, was haben denn damals die Leute für ein Bild gehabt über Gott, die Griechen? Oder die Römer, wenn sie so einen Vater kennt, der sie in Ketten auf dem Feld hat arbeiten lassen. Was gibt denn da für ein Gottesbild? Willst du ein gutes Gottesbild an deine Kinder vermitteln? Bis nahe am Vaterherz Gottes, dass die Kinder an dir sehen, was der himmlische Vater ist. Wie er ist, wie er liebt. Geduldig, gütig, gnädig, fördernd. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Mutter. Und zu den Kindern. Ein Prozess vom Gehorsam zum Ehrenkommen in unserem Leben. Wir können Gehorsam und Ehre in einen Zusammenhang stellen. Das sind verschiedene Wörter. Aber ich glaube, es gibt einen Zusammenhang, nämlich man sieht darin einen Wachstumsprozess von Gehorsam hin zu Ehre. Gehorsam, das kann ich verlangen von meinen Kindern. Ich kann Gehorsam erwarten und Gehorsam einfordern. Kann ich den auch eher einfordern von meinen Kindern? Das kann ich nur äußerlich. Aber eher ist ja etwas, was in meinem Herzen passieren soll, von innen aus an meine Kinder. Also, eher ist eine Antwort von den Kindern an mich als Eltern, die von innen aus kommt. Wenn die Kinder klein sind, haben wir die Aufgabe als Eltern, unseren Kindern gehorsam zu lehren. Das ist ein Privileg, dass die Kinder das lehren dürfen. Die Kinder finden das zwar nicht so toll, aber es ist schlimm, wenn wir unseren Kindern das vorenthalten, dass sie daheim können lehren folgen. Weil im Leben muss man sich manchmal auch unterordnen. Da wissen wir Erwachsene inzwischen auch, oder? Als Kind hat man das Gefühl, wenn ich erwachsen bin, kann ich machen, was ich will. Dann wird man erwachsen und merkt, das ist glaube ich nicht so gut. Das kann ich gar nicht. Wenn ich in meiner Kindheit lehre, folge, dann habe ich es einfacher in meinem Leben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man meinen Willen bricht oder irgendwie mehr klein hält, sondern als Kind kann ich lehren, es gibt jemanden oben mehr und der schaut für mich und wenn er das sagt, dann mache ich das. Und wenn ich es dann nicht gelernt habe, haben wir ja noch die RS. Dort kann man es dann noch mal lernen. Dort macht man Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht einsieht. Und man macht es dann halt gleich. Gehorsam hat eine Grenze. Gehorsam hat eine Grenze. Und die Grenze des Gehorsam, ich sage jetzt mal, die geht retour mit dem Zunehmen der Mündigkeit. Je mündiger ein Kind wird, je mehr Eigenverantwortung übernimmt, je mehr fahren wir mit dem Fordern vom Gehorsam zurück. Wir werden mehr beratend und übergeben schlussendlich die Entscheidung der Kinder. Und ich glaube, dort rein kommt jetzt wieder der Text vom Zorn. Wenn ich dort das Kind nicht rechtmässig behandle, wenn ich die Mündigkeit nicht gebe, dann passiert Widerstand in dem Kind. Und dann kommt es zum Krach. Natürlich, das ist ja nicht immer so einfach. Gerade man kennt das in der Teenie-Alter. Wie gehen wir jetzt um mit den Handy? Wann müssen sie jetzt heimkommen vom Ausgang? Und so weiter und so fort. Das sind natürlich oft die Verhandlungsthemen, wo wir als Eltern lernen müssen, loslassen. Und wenn wir es nicht machen, ja, werden wir dem Kind auch nicht gerecht. Aber wenn wir einfach sagen, so, jetzt kannst du machen, was du willst, werden wir auch nicht gerecht. Weil wir haben einen Erziehungsauftrag, der beinhaltet Leitlinien geben, das Kind lehren, ins Erwachsenenalter zu führen. Wenn Kinder älter werden, hat mehr das Ehren, tritt jetzt in den Vordergrund. Es ist ja spannend, wie wir das aus dem Text herauslesen. Beim Gehorsam sind die Kinder noch angesprochen. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Beim Text jetzt, wo es um Ehre geht, steht nichts mehr ihr Kinder. Jetzt kommt der direkte Imperativ. Und das betrifft uns alle. Jeder, der da drin ist, ist angesprochen im zweiten Begriff. Ehrt Vater und Mutter. Und ich sage jetzt mal ganz einfach, lebenslänglich. Was heisst meine Eltern ehren? Ich finde den hebräischen Begriff noch sehr spannend. Das Kavot, das heisst nämlich, ich gebe das nötige Gewicht im Anderen. Ich gebe meinen Eltern das nötige Gewicht da, wo ihnen zusteht. Das heisst Ehre. Ich denke, es gibt zwei Gründe, warum ich meine Eltern soll ehren soll. Oder warum wir Leute können ehren. Der erste Grund ist, wir können Leute ehren für ihre Tat. Also wir haben vorhin das Musikteam geehrt, indem wir ihnen Beifall geklatscht haben, weil sie bereit waren, so spontan sich zusammenzustellen und für uns den Dienst zu übernehmen und weil sie es einfach auch so super gemacht haben. Also für das, was sie gemacht haben. Wenn du jetzt Eltern hast, die dir ganz viel Gutes gemacht haben, dann kannst du sie ehren für all das, was sie gemacht haben. Das kannst du. Aber wenn du das Gefühl hast, ich habe meinen Eltern kaum etwas zu verdanken, dann kommst du doch an die Grenzen. Warum soll ich denn meine Eltern ehren? Warum soll ich meine Eltern ehren? Das sind nicht meine Vorbilder, ich würde es anders machen und so weiter. Es gibt einen zweiten Grund, warum ich meine Eltern ehren soll. Und ich glaube, Der ist hier angesprochen. Ich soll meine Eltern ehren wegen ihrer Stellung, die sie haben. Nicht in erster Linie für das, was sie gemacht haben, sondern für das, was sie sind. Was sind sie? Meine Eltern. Warum soll ich meine Eltern ehren? Ganz einfach, weil sie meine Eltern sind. Weil Gott sie mehr zu meinen Eltern gemacht hat. Ihnen habe ich das Leben zu verdanken. Vielleicht klingt der Ansatz im ersten Moment ein bisschen schwierig, aber ich glaube, er kann auch den entlasten. Vielleicht trägst du eine rechte Bürde mit dir um. Vielleicht leidest du noch immer an deiner Geschichte. Und ich sehe da ja oft auch in Gesprächen, auch mit älteren Leuten, wie oft redet man noch über ihre Kindheit, über ihren Vater, über ihre Mutter, über das, was sie nicht bekommen haben. Das ist, glaube ich, uns eingelegt. Das, was wir von Kind auf mitbekommen, prägt uns. Aber der Text ruft uns auf, da in einen Prozess zu gehen. In den Prozess, wo du kannst sagen, ja gut, ich will Frieden haben über meine Geschichte. Ich will mich versöhnen mit meinen Eltern. Ich will ein Ja haben zu dem, wie es mit mir gegangen ist. Ich will in den Prozess gehen, dass ich meine Eltern ehren kann. Nicht für das, was sie gemacht haben oder nicht gemacht haben, sondern weil es meine Eltern sind. Und dort drauf steckt im Text eine enorme Verheißung. Weil es heisst, es kommt auf dich zurück. Wenn du lernst, deine Eltern ehren, wirst du frei. Du wirst befreit vom Ballast. Nicht einfach, wenn du das mit dem Mund machst, sondern wenn du von Herzen in den Prozess steigst. Und Jesus will dir da helfen. Er will dir helfen in dem Prozess, dass du den Eltern kannst vergeben, dass sie kannst aus den Schulden lassen. Er will dir die Defizite ausfüllen, die du vielleicht hast, weil du von deinen Eltern nicht bekommst, dass der himmlische Vater dir das Defizit ausfüllt. Die Liebe, die Annahme, dass du das erfährst von Gott. Und dann heisst es, da kommt ein spannender psychosomatischer Zusammenhang rein. Wenn du den Schritt tust, wirst du länger leben. Also es hat mit meiner Gesundheit zu tun. Und das wissen wir ja selber. Sachen, die mich belasten, das schlägt mir aufs Gemüt. Und das tut sich oft dann körperlich auswirken. Wenn du ein freier Mensch werden willst, dann klär deine Elternbeziehung. Vielleicht leben deine Eltern noch, vielleicht ist es gut, mal ein Gespräch. Vielleicht ist es auch nicht gut, wenn du sie noch konfrontierst. Du kannst ihnen auch vergeben, ohne ein Gespräch mit ihnen zu haben. Aber frag Gott, was dran ist in deinem Leben. Vielleicht leben sie nicht mehr, aber du merkst, das ist ein heikles Thema im Leben. Geh Gott mit Gott den Weg und entlass deine Eltern aus dieser Schuld. Wie ehren wir unsere Eltern? Ganz zum Schluss. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Wir geben ihnen einfach das, was ich selber auch als Kind wollte. Ich gebe ihnen Liebe, Zuneigung. Ich gebe ihnen Aufmerksamkeit im Alter. Ich gehe sie besuchen. Ich nehme mich ihnen an und ich respektiere auch ihren Willen, auch im Alter. Ich teile mein Leben, meine Kinder, meine Grosskinder. Ich tue mein Leben auf und lasse meine Eltern teilhaben daran. Und vielleicht übernehme ich sogar fürsorgerliche Aufgaben. Ich bin verantwortlich auch irgendwo für meine Eltern. Ich ehre sie. Wir tun einfach noch mal eine Minute kurz das reflektieren. Was hat dich angesprochen? Welche Gedanken willst du mitnehmen? Gibt es einen Schritt, der nötig ist? Jesus, wir danken dir für unsere Eltern und ja, für unser Leben. Danke dir, dass du alles Manko ausfüllst, alle Defizite, dass du uns in die Mündigkeit einführen willst. Ja, himmlischer Vater, wir haben in dir ein Vorbild, einen liebenden Vater. Du siehst, in welchem Prozess wir drinnen stehen. Und ich bitte wirklich, dass wir da den Mut haben, Schritte zu tun, die dran sind. Danke, dass wir durch deinen Geist eine gute Vater- und Mutterschaft leben können. Auch unseren Kindern gegenüber. Und dass wir unsere Eltern ehren dürfen. Amen.